Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zur neuen Ausgabe von Après-Ski, der Alpin-Podcast von skionline.ch. Ja, an diesem Wochenende haben wir nur 3 Rennen gehabt. Das ist ja fast schon ein Klacks im Vergleich zu den vergangenen Wochenenden. Mein Name ist Lukas Zara, ich bin stellvertretender Chefredakteur von Spox Österreich und ich bin sehr froh, dass auch heute wieder Tobias Ruf, der Wintersportchef von Chiemgau 24, mir die Treue hält und beim Podcast dabei ist. Servus Tobias.
Und wir haben ein Idol, Thomas Dresen. Lukas, servus. Ich habe gesagt, immer wenn es einen deutschen Weltcup-Sieg gibt, gibt es am Anfang eine kurze Gesangseinlage. Und wir haben es mal wieder geschafft. Und ja, du hast heute einen glücklichen Gesprächspartner.
Legen wir los. Es tut fast ein bisschen weh, wenn ich dich so singen höre, aber es ist okay. Ich bin nämlich auch gut drauf, weil ich habe einen neuen Laptop und es ist sensationell. Also wenn ich jetzt auf irgendwas drauf drücke, es tut sich gleich was. Das bin ich nicht gewohnt von den letzten 3-4 Jahren, glaube ich. Es ist ein Traum. Ich erwarte jetzt nichts Geringeres als eine 50% Steigerung in der Produktivität, so insgesamt generell, sollte mindestens drin sein durch dieses Hardware-Update. Ich bin gut drauf, ich sag's wie es ist.
Also immerhin ein technischer Bereich bei einem österreichischen Mann, der funktioniert.
Da teilt er aus, weil er...
Naja, komm, den konnte ich nicht liegen lassen, Lukas. Ja,
aber gefällt mir sehr gut. Okay, dann legen wir gleich los, dann erzähl gleich einmal, was war in Garmisch. Abfahrt am Samstag, gar nicht so die besten winterlichen Bedingungen, aber das hat ein Thomas Dresen getaugt, der hat gewonnen.
Der hat gewonnen, also der Wahnsinn. Der erste deutsche Sieg, Abfahrtssieg auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen seit 1992, seit 28 Jahren. Da hat der Markus Wasmeier die Abfahrt in Garmisch gewonnen und ja, Thomas Dresen hat das tatsächlich jetzt, hat diese 28-jährige Durststrecke beendet und riesige Emotionen, vor allen Dingen natürlich bei ihm, bei den Zuschauern. Er kommt aus Mittenwald, das ist nicht weit weg von Garmisch-Partenkirchen, das ist so der Bereich, da hat er natürlich, die kennt er, da hat er das Skifahren auch gelernt und ja, das sind so Geschichten, boah. Da kommt die Gänsehaut. Also, vor allen Dingen nach Kitzbühel, was doch echt enttäuschend lief von den Ergebnissen und er selber auch wirklich enttäuscht war. Und dann steht natürlich Garmisch an. Vielleicht war es irgendwie auch gut, weil er nicht der absolut als Favorit da hingefahren ist. Ist ja klar, wenn du in Kitzbühel jenseits der 20 landest, dann bist du nicht der Favorit bei der Abfahrt in Garmisch. Er hat die Startnummer 1 gewählt und hat gesagt, na komm, ich probiere das jetzt einfach mal, auch mit dieser Startnummer. Und ja, er hat es dann unfassbar gut runtergezogen. Also er hat selber gesagt, die Hölle, das ist eine Passage auf der Kandahar in Garmisch, die hat er nicht so ganz erwischt, hat er selber gesagt. Und der Rest der Fahrt war blitzsauber. Und dann, wie es halt immer so ist im Skialpin, er kommt ins Ziel und da steht dann natürlich die 1. Ja, und dann weiß man aber nicht, was ist so eine Zeit wert. Und ja, dann irgendwann, als die Besten dann unten waren, hat sich schon herauskristallisiert, diese Fahrt war extrem viel wert. Also er hat natürlich voll seine Stärken ausgespielt. Er hat die Gleitpassagen wieder top genommen und war da genau wieder in dem Element, was er einfach beherrscht. Und ja, also irre, vom Emotionsfaktor her, super Stimmung im Ziel. Und die Leute sind natürlich komplett ausgeflippt, wenn der Local Hero dieses Ding gewinnt. Und ja, 28 Jahre sind halt 28 Jahre. Und das ist wirklich eine Menge Holz. Also als Markus Wasmeier gewonnen hat, 92 in Garmisch, da war Thomas Dresen noch nicht mal geboren.
Ich auch nicht.
Ich habe schon mein Unwesen getrieben, aber das meine meine Grundschultage, die lassen wir jetzt mal außen vor. Ja. Das braucht es hier nicht.
Ja. Du hast Du hast diese Startnummer schon angesprochen. Ich bilde mir ein, er hatte die Wahl zwischen 1, 17 und 19, hat er, glaube ich, sogar verraten im OF. Vielleicht täusche ich mich auch, aber er hatte die Wahl und er hat sich bewusst für die 1 entschieden. Das ist, das hat auch ein bisschen einen Grund. Er hat sich dabei auch was gedacht, weil die Bedingungen jetzt nicht ideal waren. Es war natürlich, es gab ein paar Plusgrade, es hat auch immer wieder leicht geregnet. Es ist ja die Kürze, die Strecke verkürzt worden, der erste Teil ja, ist abgeschnitten worden, weil man die auch schon nicht trainieren hat können, also da gab es gar keinen Trainingslauf und wir kennen die Regel, die Strecke muss natürlich ganz gefahren werden oder das, was im Training gefahren wird, wird dann auch im Rennen umgesetzt und der freie Fall, dieses spektakuläre Steilstück da, das hat man umfahren und da ist man eben die Damenstrecke gefahren über die sogenannte Hölle, die dann auch ja mehr oder weniger ein bisschen mitentscheidend war. Da hast du auch gesagt, der Dresden hat es gar nicht so ideal erwischt. Ja, das sieht man dann auch in der Zeit. Da hat er nur die 20. beste Teilzeit gehabt, aber dann einfach diesen Zielhang, also da auch diese letzte langgezogene Linkskurve, da hat er einfach es am besten verstanden, da auch ja, nicht den Ski zu hart einzusetzen, das Tempo mitzunehmen und hat dann da, ja, die Zeit noch herausgeholt. Und du hast auch ein bisschen den Grant sozusagen auf sich selber durch seine Leistung in Kitzbühel angesprochen. Das war dann auch Thema in der Pressekonferenz nach dem Rennen. Das hat er auch selber erwähnt, dass ihn das ein bisschen angestachelt hat. Und ja, überhaupt das ganze Setting, er befindet sich ja noch in einer Comeback-Saison. Deswegen kommt dieser Erfolg auch ein bisschen überraschend. Hören wir mal rein, was er selbst zu diesem Rennen zu sagen hat.
Nein, das stimmt. Aber das Problem ist, wenn man, ich meine, wir Athleten sind eh die, ich glaube, die kritischsten Leute mit uns, am kritischsten sind wir selber mit uns. Und von dem her, wenn man selber weiß, man ist weit unter seinen Erwartungen und Möglichkeiten geblieben, dann ist man einfach sauer. Und ich war nach Kitzbühel extrem sauer auf mich, weil ich einfach gewusst habe, ich bin das Ganze zu verkrampft gegangen und habe mich nicht aufs Wesentliche konzentriert, sondern einfach aufs Spaß haben beim Skifahren. Und dementsprechend habe ich eben heute einfach probiert, dass ich wieder einen Schritt zurückgehe und das Ganze einfach wieder lockerer angehe und einfach auch einen Spaß mache bis kurz vorm Start. Und ich habe einfach gemerkt, die ganze Körpersprache war nicht unbedingt aktiver, aber ich war halt einfach lockerer. Und durch das Lockerere habe ich gemerkt, dass ich mehr Gefühl für den Ski wieder habe. Und ja, ich sage mal, ich bin halt eher der Gefühlsfahrer und von dem her glaube ich, dass ich das Gefühl, was ich heute beim Fahren gehabt habe, das werde ich mir behalten und schauen, dass ich das die nächste Mal wieder abrufe.
Also mit Gefühl, sagt er, hat er gewonnen. Tobias, ja, siehst du das genauso?
Ja, mei. Er kann das natürlich selbst am besten einschätzen. Genau. Und er ist ja so ein wahnsinnig intuitiver und gefühlvoller Skifahrer. Und wenn er ein Rennen erwischt, wo er sich komplett wohlfühlt, von oben schon weg, das war ja in Kitzbühel jetzt nicht der Fall. Der hat da ja oben schon die Linie auch überhaupt nicht getroffen und da lief einfach überhaupt nichts zusammen an diesem ganzen Wochenende. Und wenn er schon das richtige Gefühl findet für so einen Lauf, dann gehört er halt zur absoluten Weltspitze und das verspricht einfach so, du hast es selber angesprochen, es ist eine Comeback-Saison, das Knie ist noch nicht ganz gesund. Er war im Bayerischen Rundfunk auch zu Gast, jetzt gestern Abend bei Blickpunkt Sport und hat da so ein bisschen Einblick gegeben und zwar gibt es in diesem Knie noch einen Knorpelschaden in Unter- oder in Höhe der Kniescheibe. Und zwar nur ein kleiner, aber dieses Knie ist noch nicht bei 100%. Und er sagt selber, dieser Knorpelschaden ist jetzt da. Es behindert ihn allerdings beim Skifahren nicht, weil es ihm nur Schmerzen bereitet in einem Winkel, der nicht vorhanden ist, wenn er Ski fährt. Also es geht dann um andere Belastungen und solche Dinge, wo er ein bisschen darauf steuern und dosieren muss. Aber beim Skifahren selber behindert es ihn nicht, sagt er. Und es ist sein Knie, er weiß es. Und dieses Ding ist aber tatsächlich noch nicht bei 100%. Und dann gab es ja Gröden, wo das Knie auch angeschwollen war nach den Trainingseinheiten, wo er auch dann verzichtet hat. Da hat er auch noch mal drüber gesprochen und es ist dann jetzt wirklich einfach so ein Status quo, der unfassbar zufriedenstellend ist. Nicht, dass sein Knie nicht ganz heil ist, aber wenn er da immer noch Probleme hat und trotzdem jetzt wieder seinen zweiten Saisonsieg in der Comeback-Saison einfährt, das ist dann halt schon ein Statement. Ja, weil so, da kann noch sehr viel kommen. Wir wissen, er ist 26. Und wir wissen auch, dass Abfahrer eigentlich erst reifen müssen. Und ein Johan Claret ist 81er-Jahrgang, 12 Jahre älter als Thomas Dresen und wird noch Dritter auf so einer Abfahrt, ist derzeit unfassbar gut in Form, war das ja auch schon in Kitzbühel und hat nur 1700stel Rückstand. Also wenn man das jetzt mal so ein bisschen hochrechnet, da stehen noch sehr, sehr viele Jahre, bevor die, wenn er gesund bleibt, sehr, sehr, sehr erfolgreich werden können. Er ist ja jetzt schon der erfolgreichste Abfahrer der deutschen Geschichte.
Genau, ja. Eben, Thomas Dresen hat dieses Rennen gewonnen vor Alexander Omotkilde. 1600stel war der Vorsprung. Und du hast es angesprochen, Johan Claret mit 1700stel Rückstand auf Platz 3. Ja, Alexander Omotkilde erneut ein Top-Resultat. Und für mich, wie ich habe es ja eh schon gesagt, das ideale Szenario. Er wird Zweiter, er bleibt ohne Weltcup-Sieg, aber schreibt kräftig an für den Gesamtweltcup. Der fährt ja wirklich mittlerweile, lass mich nachrechnen, ja, alle Disziplinen bis auf den Slalom ist da, hat da sicher das strammste, das dichteste Programm von allen. Gut, der Alexis Pinturault macht ihm das nach. Der fährt ja auch eigentlich in 5 Disziplinen, aber der Norweger, der lässt sich nicht abschütteln im Rennen um den Gesamtweltcup. Und was mir persönlich sehr gut gefällt, ist, dass er auch Fragen zum Gesamtweltcup beantwortet. Wenn du das den Henrik Christoffersen oder den Alexis Pinturault fragst, wie schaut es aus im Gesamtweltcup, sagen die immer, das interessiert mich nicht, ich will in die Top 3, ich will die Rennen gewinnen und dann schauen wir, was rauskommt. Das kann ich schon fast nicht mehr hören, aber der Kilde setzt sich hin und redet gern drüber und lässt sich auch die Fragen stellen und antwortet drauf. Zum Beispiel auch hat er das in Garmisch getan. Hören wir mal, was er zum Thema Gesamtweltcup sagt.
Yeah, it's for sure tight, but we have a lot of races left and I think everything can happen. And I think also with my skiing now, how stable it is and all that stuff, I can be up there and fighting for the big low, but I'll take race by race and I know it's good guys fighting for the same globe, so I know it's not going to be easy, but I'm not going to give up.
Ja, Alexander Omotkilde sagt, er gibt nicht auf, ja, ganz klar, das hat er ja dann auch am Sonntag gleich nochmal fett angeschrieben. Einer, der irgendwie so ein bisschen jetzt aus dem Rennen draußen ist, vor allem aus österreichischer Sicht, ist der Matthias Mayer, der ja aufgrund einer Krankheit dieses Rennen in Garmisch-Partenkirchen auslassen hat müssen. Der hat sich also gesagt, er schaut da nicht, dass er sich künstlich irgendwie fit bekommt für dieses Rennen, dass er dann noch im Kampf um den Gesamtweltcup bleibt, sondern hat sich bewusst für diese Pause entschieden. Der beste Österreicher bei der Abfahrt auf der Kandahar wurde dann Vincent Kriechmeier auf Platz 4. 900stel haben ihm gefehlt auf das Podest. 2600stel ist der Rückstand auf Thomas Dresen. Und man muss sagen, er hat es, ja, wie öfter einmal ein bisschen selbst verhaut, weil der Vincent Kriechmeier hat grundsätzlich, er hatte sogar noch die Bestzeit, eine Zwischenzeit vor dem Ziel, hat dann aber ja in dem starken Schlusshang von Thomas Dresen nicht mehr mithalten können. Da hat er selber dann noch analysiert, dass er eben durch diese Hölle, wo man das Tempo dann auch gewissermaßen mitnimmt, nicht die Ideallinie gefunden hat und das hat ihn dann, ja, das haben wir jetzt schon öfter gesehen, ein bisschen geärgert. Er ist einfach nur dann zufrieden, wenn er eigentlich gewinnt, muss man sagen. In Kitzbühel war er über den zweiten Platz auch ganz zufrieden, aber ja, er hat sich eben wieder mal selber geärgert über einen kleinen Fehler, den er gemacht hat, der aber dann in so einem engen Rennen ausschlaggebend war. Und das müssen wir ja auch sagen, wenn wir da auf die Ergebnisliste schauen. Die ersten 20 von dieser Abfahrt, na gut, natürlich sind sie auf verkürzter Strecke gefahren, aber trotzdem die ersten 20 Läufer nur von einer Sekunde getrennt. Also das war irrsinnig eng wieder, dieses Rennen. Und ein Blick auf die Ergebnisliste lohnt sich auch ganz nach unten, Tobias, wenn du das auch kurz, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, auf Platz 52, ein ganz großer Name, der ist ziemlich bewusst auf diesem 52. und damit letzten Platz gelandet, nämlich Peter Vill.
Ich habe es gesehen, ja. Tolle Bilder.
Der hat sein letztes Weltcuprennen bestritten, hat gesagt, in Garmisch ist Schluss. Er ist in Kitzbühel ausgeschieden, da hat er den Ski, da ist ihm der Ski aufgegangen und deswegen hat er ganz klar auch nicht alles gegeben in dieser letzten Abfahrt. Er hat dann den Trainern, den Betreuern zugewunken in einigen Passagen und er hat sich wirklich irrsinnig gefreut, wie er über die Ziellinie gefahren ist. Das hat mich, ja, mich beeindruckt eigentlich, weil das war wirklich ernst gemeinte Freude, weil er wirklich Angst gehabt hat davor, dass er wieder ausfällt, dass ihm wieder sowas Blödes passiert wie in Kitzbühel. Das hat er dann danach auch noch gesagt und dann ist er empfangen worden von den Teamkollegen zuallererst. Die haben ihn dann schon dementsprechend mit ein bisschen Champagner gewürdigt oder was vielleicht auch eine Bierdusche, ich weiß es nicht. Und dann natürlich auch die Konkurrenten über die Jahre sind auch noch in den Zielraum da reingekommen und haben ihm gratuliert zu einer tollen Karriere. Ja, leider ist er, ich glaube, vor 2 Jahren in Beaver Creek gestürzt und zwar gar nicht einmal so wild, würde ich sagen. Da ist er aber auf den Rücken geflogen und seitdem bekommt er diese Rückenprobleme auch nicht mehr in den Griff. Er sagt, der Kopf, der wäre noch voll da, der wäre noch motiviert, aber der Körper lässt es nicht mehr zu und deswegen hat er sich jetzt dazu entschlossen, seine Karriere zu beenden. Gut, und Tobias, was wir jetzt noch vergessen haben, diese irre Heimserie, die es jetzt gibt im Abfahrtsweltcup. Wir haben jetzt mit Thomas Dressen einen Heimsieg in Garmisch-Partenkirchen und das haben wir davor auch schon gesehen. In Kitzbühel hat Mottl Meier gewonnen, in Wengen war es der Bert Voits, in Bormio Dominik Paris. Ich schaue jetzt auf den Rennkalender und freue mich. Die nächste Abfahrt findet nämlich nicht in China statt, so wie es ursprünglich geplant war, sondern in Saalbach-Hinterklemm auf österreichischem Boden. Also ich hätte nichts dagegen, wenn die Serie weitergeht, sage ich, wie es ist.
Ja, in China wäre es auch schwierig geworden dann.
Wahrscheinlich, gell? Ich kenne gar nicht so viele chinesische Abfahrer. Ja, genau.
Lassen wir uns überraschen. Also was ich aus deutscher Sicht natürlich noch sagen muss, ist das Gesamtergebnis, weil das wirklich außergewöhnlich gut ist, dass wir unsere 6 Starter, dass wir die allesamt unter den besten 25 haben. Es ist noch der Simon Jocher gefahren, das ist ein 96er Jahrgang, also noch ein wirklich junger Athlet, der ist dann 46er geworden, aber der ist ja nicht regelmäßig Teil des Weltcups. Aber wir haben auf Platz 24 den Manuel Schmid mit 1,29 zurück, Romit Baumann unter einer Sekunde geblieben, mit dem 19. Platz, Dominik Schweiger auf dem 17. Platz, Andi Sander auf dem 14. Platz, bestes Saisonergebnis, endlich mal wieder eine Fahrt, wie ich mir das auch von Peppi Ferstl vorstelle, als 12. mit 65 Hundertstel Rückstand. Also mannschaftlich, mein lieber Freund, war das ein echtes Ausrufezeichen und das deutsche Team hat zu Hause wirklich die Fans begeistert, weil das hast du in so einer Mannschaftsstärke, hast du das aus deutscher Sicht vor allen Dingen, hast du das selten. Also da müssten wir, glaube ich, lange zurückblättern, bis wir so ein Kollektivergebnis hatten. Mhm. Also Respekt, 6 Fahrer in den Punkten, das kann man so stehen lassen.
Absolut.
Die Schweizer müssen wir natürlich dann auch noch sprechen. Mhm. Gut, Bert Voits mit dem 6. Platz wird er natürlich nicht zufrieden sein, weil er natürlich einer ist auch, ich glaube, es war die erste Abfahrt, die er nicht auf dem Podium beendet hat in dieser Saison. Ist so, oder? Also ich meine, dass es so ist. Also er ist auf jeden Fall Stammgast da oben unter den Top 3 und er hatte die Startnummer 3, also er war dann im Endeffekt auch kurz nach Thomas Dresen auf der Strecke und es sind eigentlich nur 35 Hundertstel, ja, das reicht dir auf sehr vielen Abfahrten für einen 2. Platz, aber bei so einem engen Feld, es ist dann letztlich der 6. Platz geworden. Nils Hintermann wird sehr zufrieden sein, denke ich, mit dem 7. Platz, den er eingefahren hat. Der war da wirklich auch nur knapp hinter dem Bert Voits zurück, was wir so ja auch nicht alle Tage sehen. Und Carlo Janka hat mir eigentlich auch gut gefallen, der dann am Ende 11. geworden ist. Also er kriegt da langsam auch wieder so eine Stabilität rein, der Carlo Janka. Mhm. Diese Zeiten Mai, wo er vorne alles zerbröselt, die sind halt vorbei. Aber das ist nicht mehr der Maßstab, den man ansetzen kann. Also ich denke, auch die Schweiz kann damit leben, dass man sagt, du, wir haben hier jetzt sind wir nicht so ganz genau, wir haben ja eigentlich 3 Leute in den Top 10, wenn wir die 11 von Janker zur 10 machen, weil da wirklich eine Hundertstel auf Emanuele Buzzi aus Italien fehlt auf den 10. Platz. Also ist es gefühlt ein Top 10 Platz und 3 in den besten 10 würden dies, glaube ich, so unterschreiben. Bert Voigt wäre aber, glaube ich, damit nicht so einverstanden.
Du hast natürlich recht, du Fuchs. Bert Voigt, die Ergebnisse bislang in der Abfahrt: ein 3. Platz, ein 1. Platz, ein 2. Platz, ein 3. Platz, ein 1. Platz, ein 2. Platz. Also der ist immer aufs Podest gefahren, ja. Und jetzt mit Platz 6, also grottenschlechtes Ergebnis eigentlich aus seiner Sicht, das muss man ganz ehrlich so sagen. Ja, 35 Hundertstel haben ihm gefehlt.
Die große Krise des Bert Voigt.
Ja. Ja, genau. Eine Bemerkung habe ich noch, dass doch die niedrigen Startnummern geholfen haben. Natürlich haben sich die Topläufer für niedrige Startnummern auch entschieden bei der Wahl, aber wir sehen da in den ersten 8 eigentlich nur mit Schettel, Jans Rüth mit Startnummer 13, mit einer zweistelligen. Na gut, der Travis Genong auch mit der 10, ja, der hat dann aber auch wieder, also ich könnte mich nicht erinnern, dass er so weit vorn gelandet ist in der Saison, aber auch mit einer niedrigeren Startnummer profitiert. Max Franz auf Platz 9 mit der Startnummer 2, auch er eigentlich mit einer problematischen Saison, einer der besseren Resultate noch für ihn in dieser Saison. Also da hat das Ganze sicher auch ein bisschen hineingespielt. Es war kein klassisches Startnummernrennen, aber es war sicher kein Nachteil auf dieser Strecke.
Ja. Na, genau. Fix nicht.
Gut, dann würde ich sagen, kümmern wir uns gleich ums zweite Rennen in Garmisch. Und gibt es wieder dieselbe Geschichte zuerst zu erzählen. Es hat geregnet beim Riesenslalom am Sonntag. Aufgrund dieses Regens wurde auch die Strecke verkürzt, damit man da auch wirklich eine gute Wettkampfpiste hat. Die Fahrzeit mit einer Minute, ein bisschen mehr als einer Minute, ein sehr, sehr kurzer Riesenslalom, 14 Tore circa. Ich glaube sogar, ja genau, 14 Tore. Und die sind mir umgefallen im obersten Streckenabschnitt. Dementsprechend war es ein kurzer Riesenslalom aufgrund der Bedingungen. Aber diese Bedingungen hat Alexis Pinturault am besten ausgenutzt. Er feiert seinen 2. Weltcupsieg im Riesenslalom in dieser Saison. Und er hat gewonnen vor Loïc Meillard, 16 Hundertstel Rückstand der Schweizer. Und auf Platz 3 live Christian Nestwoldhaugen mit 24 Hundertstel Sekunden Rückstand. Ja, Alexis Pinturault, die letzten 2 Rennen, die er bestritten hat, ein 2. Platz in Schladming. Jetzt der Sieg in Garmisch-Partenkirchen, der kommt wieder ein bisschen besser in Fahrt.
Ja, kommt wieder in Fahrt. Vielleicht hat er unseren Podcast gehört, wo wir ja immer so ein bisschen, gerade ich, so ein bisschen kritisch mit ihm waren, weil mir das zu viele Fehler einfach auch waren und Körpersprache mir nicht so ganz gefallen hat. Aber ja, das waren jetzt Tage, auf die kann er definitiv aufbauen. Also da ist er jetzt gerade wieder auf einem guten Weg. Und ja, Henrik Christoffersen ist 7. geworden, der 2. war nach dem ersten Durchgang. Also bei ihm so jetzt das erste Mal, eigentlich seit langer Zeit wieder das Gefühl, dass er diesen ganz großen Druck irgendwie nicht standgehalten hat, weil der Rückstand mit 79 Hundertstel auf Pinturault dann doch viel ist, wenn du die 2. Zeit gefahren bist eben im ersten Durchgang. Und jetzt kommt so richtig Musik rein in diese ganze Nummer. Weil, und du hast es ja vorhin auch schon angedeutet, und weil vor Henrik Christoffersen nämlich Alexander Armut-Kilde gelandet ist auf dem 6. Platz. Und zwar auch wieder mit deutlichem Vorsprung auf. Das sind 25 Hundertstel, die er dem Christoffersen abnimmt. Und das für einen eigentlichen Speed-Spezialisten. Ich glaube, wir müssen jetzt schon gar nicht mehr von einem Speed-Spezialisten sprechen.
Ja, stimmt.
Bei Alexander Armut-Kilde. Er kann das unfassbar gut, sonst wird man nicht 2. auf der Abfahrt in Garmisch und fährt auch im Super-G von Kitzbühel nicht aufs Podest. Aber er kann halt auch diesen Riesenslalom extrem gut. Und der steht ein 6. Platz und wir haben einen Dreikampf, mein lieber Lukas. Und zwar einen richtig seriösen, ernsten Dreikampf. Weil ich glaube, jetzt, wir hatten Matthias Mayer ja natürlich da schon auch noch so ein bisschen mit drin, aber nur mit Abfahrt Super-G und Kombi, und parallel ist es, glaube ich, Abfahrt Super-G Kombination. Damit ist es, glaube ich, schwierig. Mit diesen Leuten, die halt so viele verschiedene Disziplinen dann auch fahren, und zwar auf hohem Niveau fahren, wie Kilde das jetzt im Riesenslalom zeigt. Wir haben einen Dreikampf und der wird richtig heiß, weil sie alle regelmäßig da oben mitfahren, aber alle nicht 100% stabil sind. Kilde hat noch keinen Saisonsieg, ja, und das ist dann halt auch so ein Faktor, weil es gibt halt 100 Punkte für den ersten und 20 für den zweiten, und schau dir Pantiro an.
20 weniger,
der jetzt einfach diesen 100er macht, und der spült dich dann halt wieder entsprechend nach vorne. Mhm. Und der ist jetzt auch wieder, er ist jetzt, glaube ich, auch wieder Zweiter in der Gesamtwertung. Also das sind halt Dinge, ja, die wir haben sie alle, sie ähneln sich alle von der Charakteristik her. Das ist wirklich unglaublich. Und Mai, wir haben jetzt einen Rückstand vom dritten Kilde auf den ersten Christoffersen von 57 Punkten. Mhm. Das ist ja nach der Anzahl an Rennen, die wir jetzt hinter uns haben, wir haben 27 von 44 Rennen gefahren. Und wir haben eine Differenz zwischen dem dritten und dem ersten von 57 Punkten. So, mhm. Bei Pantiro auf Christoffersen sind es 55 Punkte. Matthias Mayer hat 692 Punkte. Klar, lass ihn Garmisch fahren, lass ihn da eventuell sogar 100 Punkte holen, spielt er da auch noch mit. Aber auf Sicht wird sich zwischen diesen dreien entscheiden. Aber das wird eine ganz, ganz, ganz heiße und enge Geschichte. Ja. Da können wir uns drauf freuen.
Wir haben noch 8 Speedrennen vor uns, mhm, und 9 Technikrennen, wobei von diesen Technikrennen 2 Parallel-Events sind. Ja.
Wie viele Slaloms sind das? Hast du es vor dir?
Slaloms sind noch 4. Ja.
Also, dann haben wir 2 Parallel, 4 Slaloms.
Genau, und 3 Riesenslaloms.
Genau, ja. Mhm. Okay, natürlich nicht die...
Ich habe mir ein bisschen verdammt, eine Kombi haben wir. Das heißt, von den, okay, wir haben 7 Speedrennen. 7 Speedrennen und dann 9 Technikrennen und eine Kombination.
Ja? Okay, okay.
Genau, ja. Ja, natürlich dann ein leichter Shift zur Technik, aber ja, ich finde das jetzt nicht so arge Differenz. Ja? Ja?
Müssten wir dann mal nach Disziplinen, dafür ist jetzt keine Zeit, aber lass uns das mal nach Disziplinen dann aufdröseln, wenn es wirklich ernst wird. Und weil Mais und Pantiro fährt halt auch in einem Super-G mal in die Top 10, wenn alles gut geht.
Genau, ja, voll.
In der Abfahrt nicht, ja, aber in so einem Super-G schon. Also da können wir uns demnächst mal zusammensetzen und das aufdröseln, aber ja, selbst jetzt anhand der Zahlen, die du jetzt gerade in den Raum stellst, erkennen wir ja keine klare Tendenz, spricht es eher für Christoffersen, Pantiro, oder spricht es eher für Kilde Pantiro, die dann halt auch Super-G und Riesenslalom, also es ist irgendwie ja so mit den dreien auch so ein, keiner ähnelt dem anderen so zu 100%, aber der eine hat eine ähnliche Charakteristika von dem und der andere von dem und der andere von dem, also interessant. Ja. Lass uns da demnächst mal genauer drauf gehen.
Absolut, aber
es wird mega spannend, das wissen wir jetzt, also
ja,
super,
freue mich. Ich würde noch gern über einen Zweitplatzierten reden vom Riesenslalom, Loic Méard. Er ist in der ersten Startgruppe beim Riesenslalom, mit der Startnummer 4 ist er gestartet, hat dann auch die Bestzeit gefahren im ersten Durchgang, und er ist so ein Kandidat, wenn du mich jetzt fragen würdest, hey, zähl mir mal auf die ersten 7, die da in der Top-Startgruppe vom Riesenslalom sind, ich würde vergessen auf diesen Loic Méard, ganz sicher. Also ich finde, der fliegt ein bisschen so unterm Radar, und wenn man sich so die Resultate anschaut von ihm im Riesenslalom in letzter Zeit, ein 17. Platz in Adelboden, ein 12. Platz in Alta Badia, in Beaver Creek 16. geworden, in Sölden ist er im zweiten Durchgang ausgeschieden, also der hat wirklich auch noch kein Erfolgserlebnis gefeiert in diesem Jahr, in seiner besten Disziplin, das muss man so sagen, und ja, jetzt auf einmal aus heiterem Himmel haben ihm diese frühlingshaften Bedingungen anscheinend sehr zugesagt, und er hat da eben, die Bestzeit im ersten Durchgang hingelegt und dann im zweiten Durchgang, ja, nur mehr die 12 beste Zeit gefahren, 16 Hundertstel haben ihm, wie gesagt, dann auf Alexis Pinturault gefehlt, dem Loic Méard. Ich schaue jetzt noch ganz kurz, ich kann mich erinnern, dass er im letzten Jahr in Saalbach auch im Riesenslalom schon auf dem Podest war und
gewonnen hat er noch keinen Weltcup-Sieg.
Genau, ja, insgesamt ja. Hat er 4 Podestplätze, das wollte ich noch nachschauen, genau, 4 Podestplätze bis jetzt im Weltcup, und ich habe jetzt auch Zitate von ihm aus der Pressekonferenz und da habe ich auch zwei Antworten gleich zusammengeschnitten. Einerseits über die Verhältnisse, die in Garmisch-Partenkirchen eben waren, diese frühlingshaften, und auf der anderen Seite auch, dass er sein Repertoire ein bisschen erweitern will, dass er nämlich auch in Speedrennen antreten will in Zukunft. Hören wir mal kurz, was er da selber sagt.
Also klar war es nicht so einfach, die mit Salz, es ist immer ein bisschen speziell zu fahren, manchmal es bricht, manchmal bleibt es gut, manchmal geht der Ski weg, so ist immer ein bisschen der, ja, jede Tour müssen wir bereit sein, eigentlich für alles, und da habe ich gewusst, dass auf Salz kann ich auch gut fahren, und da habe ich einfach probiert, es zu machen. Ja, also ich probiere langsam ein bisschen mehr Speed zu fahren, da habe ich ja, die Kombi gemacht, dann Hinterstuder, vielleicht auch ein bisschen Speed dabei sein, und dann schauen wir, was möglich ist, aber ich habe Spaß, es zu machen. Und ich denke, es bringt mir auch viel für den Riesensalon.
Also er kündigt an, dass er in Zukunft auch Speedrennen fahren will. Er hat sein Debüt schon einmal gegeben in einem Super-G in dieser Saison, und zwar in Beaver Creek. Da ist er 50. geworden, da ist es nicht wirklich gut gelaufen. Aber wir haben ihn auch schon in der Kombination gesehen. In Bormio stand er ja schon am Podest mit Platz 3. In Wengen hat er das ganz knapp verpasst mit Platz 4. Also Loic Méa, ja, der will auf jeden Fall auch mehr Rennen bestreiten im Weltcup. Und jetzt das nächste, ja, Erfolgserlebnis für ihn.
Ja, finde ich, gefällt mir gut. Ist ein guter Ansatz. Er ist ja auch ein toller Slalomfahrer, das wissen wir. Und er ist 96er Jahrgang. Das heißt, er ist noch einer der Jüngeren, der schon Vielseitigkeit zeigt und sie schon andeutet. Und da kann natürlich was reifen, ja, aus so einem Fahrer, und er hat natürlich ein fantastisches Team hinter sich, ja, wo wir in den Riesentorlauf mal ein bisschen ausgenommen, ja, aber ansonsten hast du das sensationelle Abfahrer, sensationelle Super-G-Fahrer, ein überragendes Slalom-Team, und wenn du da so sagst, wieso ziehen wir denn nicht einen hoch, den wir, also hochziehen, du weißt, wie ich das meine. Mhm. Wieso entwickeln wir nicht einen aus unserer Mitte, den wir auf Sicht hin zu einem Anwärter auf den Gesamtweltcup machen? Mhm. Weil die Schweizer fahren, Nationencup spricht für sich, fahren ja eine sensationelle... Ja, Lukas, man muss manchmal im Leben muss man sich mit der harten Realität auch konfrontieren. Das nehme ich dir jetzt ab. Die Nationenwertung spricht für sich. Da ist die Schweiz ganz klar vorne. Aber es ist auffällig, Thema Gesamtweltcup, haben wir Bert Volz, unseren Speed-Spezialisten, den machst du auch nicht mehr zum Techniker auf seine älteren Tage, auf Platz 5. Mit schon, das sind über 250 Punkte, die danach zu Christoffersen fehlen. Und der zweite Schweizer im Gesamtweltcup unter den besten 10 ist Daniel Jühl, der Slalomkönig. Mit 495 Punkten. So, also einerseits dominiert die Schweiz diesen Weltcup bei den Herren. Andererseits hast du aber keinen, der in Reichweite der ersten drei Plätze im Gesamtweltcup ist. Und deswegen finde ich diesen Ansatz von Loic Méa, ich kannte diese Zitate nicht, aber wenn ich jetzt so ein bisschen weiter gedanklich das alles so ein bisschen die Puzzleteile zusammenstecke, finde ich das einen sehr interessanten Ansatz. Und da können wir dann mal schauen, vielleicht mit so einem Marco Odermatt, der ja auch das Potenzial hat, aber der natürlich extrem jung noch ist. So weit weg ist er aber eigentlich gar nicht von Méa. Vielleicht kannst du da sogar zwei dir in so eine Position bringen, dass halt auch ein Schweizer mal wieder auf Sicht, jetzt nicht dieses Jahr, nicht nächstes oder vielleicht so ab übernächster Saison, dann sagen kann, hey, ich kann da um die große Kristallkugel mitfahren. Weil das ist das Einzige, was fehlt in dieser überragenden Schweizer Mannschaft. Mhm. Ist nur ein Gedankenspiel. Ja, ja.
Genau, ja. Mir fällt natürlich gleich Marco Odermatt auch ein, wenn es um den Gesamtweltcup in der Zukunft geht. Aber das ist natürlich durchaus ein schlüssiger Gedanke von dir. Ja. Und dann... Ja. Ich würde noch gern zwei Sätze zu Live-Christian Nestwoldhaugen verlieren, der auf Platz 3 gelandet ist. weil ich ein bisschen was gelesen habe über ihn und mir war das neu und ich habe mir gedacht, das passt dann auch ganz gut hier jetzt herein. Einerseits hat er sich schon 2006 den linken Unterschenkel so schlimm gebrochen, dass das nach wie vor ihn im Alltag schmerzt und er müsste speziell trainieren, dass er diese Schmerzen sozusagen ausgleicht und hat da sein Training umgestellt und so weiter. Also das im Alltag dürfte das Probleme machen, aber auf der Piste, sagt er selber, ist das überhaupt keine Einschränkung. Und sein Weg insgesamt war recht interessant, weil er grundsätzlich aus dem norwegischen Skikader mal rausgeflogen ist in seinen jüngeren Jahren. Er hat dann den Weg gemacht nach Amerika, ist auf die Uni gewechselt, in das College-System, ist dort in Denver, hat sich dort inskribiert, hat dort ein Studium begonnen auch, hat dann gemeint, ja, okay, ein bisschen Skifahren tun wir schon noch, aber grundsätzlich hat er Business und Finance dann angefangen zu studieren und wollte sich auch da ein bisschen doppelt absichern sozusagen, was, wenn das eben mit der Weltcup-Karriere nichts mehr wird. Er sagt auch selber, er denkt hin und wieder auf Englisch, vor allem wenn es um Trainings geht, weil er das einfach dann im College immer wieder so sich eingeprägt hat, diese Trainings, das ist auch sehr interessant und durch diesen Weg und da, das ist ja auch ein bisschen eine andere Herangehensweise, wenn du dann im College bist in Amerika, fährst du mehr im Team, du hast mehr das Teamgefüge noch in den Vordergrund gerückt, du freust dich, wenn du selber eine Leistung ablieferst, weil dann das ganze Team da davon profitiert und da so über diesen Weg hat er es dann auch wieder zurückgeschafft in den Kader von den Norwegern. Die haben ihn dann sehr gerne mit offenen Armen empfangen und so hat er den Weg zurück in den Weltcup geschafft. Und jetzt nach Beaver Creek, da war er Dritter, also erneut im Riesenslalom aufs Podest gefahren. Ja, und ich muss natürlich auch noch erwähnen, was die Österreicher so geleistet haben am Sonntag. Es war nämlich leider nicht wirklich viel. Und du hast es ja schon ganz zu Beginn anklingen lassen. Für den ÖSV war es tatsächlich das schlechteste Resultat überhaupt jemals im Weltcup, im Riesenslalom. 53 Jahre lang gibt es diesen Weltcup jetzt schon und noch nie war es schlechter wie am Sonntag. Manuel Feller ist 28. geworden und das war's. Also ein einziges Resultat. Roland Leitinger ist gestürzt, ist sogar eingefädelt dann im ersten Durchgang. Marco Schwarz hat es nicht geschafft in den zweiten Durchgang. Stefan Brennsteiner auch Probleme gehabt. Christoph Feuerstein, der jetzt zuletzt sogar zwei Rennen, glaube ich, sogar im Europacup gewonnen hat, plötzlich im Weltcup auch wieder.
Patrick, oder?
Patrick Feuerstein, genau. Ja. Und natürlich muss man auch ein bisschen dazu sagen, dass die Piste nicht allzu viel hergegeben hat in diesen frühlingshaften Bedingungen, aber Hans Knaus zum Beispiel im ORF hat dann analysiert, vielleicht wäre es auch besser, wenn die Österreicher ein bisschen mehr noch auf schlechten Pisten trainieren, dass sie das auch gewöhnt werden, dass sie im Weltcup eben auch nicht immer perfekte Bedingungen vorfinden haben. Aber da ist ihm auch versichert worden, dass der ÖSV das schon getan hat in den letzten Wochen, auch explizit. Also daran kann es auch nicht wirklich liegen. Es ist natürlich ein bisschen psychologischer Druck auf ihnen. Der ÖSV-Cheftrainer Andreas Puelacher hat von einem schwarzen Tag für den Riesenslalom-Sport gesprochen. Das kann man, glaube ich, auch so stehen lassen. Ja? Denn mit Platz 28 als besten Österreicher, das war nicht viel. Ja.
Nee, also wenn das kein schwarzer Tag ist, dann weiß ich es auch nicht, weil das kommt irgendwie, es kommt nicht wirklich in die Gänge.
Muss man leider so
festhalten. Dafür war es für die Deutschen eigentlich ein guter Tag. Also nicht eigentlich, es war ein guter Tag. Stefan Luiz, endlich, erster Top-10-Platz in dieser Saison und ein Riesenstein, der da abgefallen ist. Man hat ihn dann im zweiten Durchgang, also er ist die 13. Zeit gefahren im ersten Durchgang und er war diesmal von der Körpersprache. Wir haben ja das letzte Mal auch darüber gesprochen, das was Felix Neureuther gesagt hatte, diese Körpersprache, die ihm gar nicht gefallen hat, die war anders. Luiz war von Anfang an auf volle Attacke unterwegs, er ist voll reingegangen, seine Fehlerchen, die hat er immer drin, das war aber auch früher schon so, wo er regelmäßig aufs Podest gefahren ist und auch den Riesenslalom in Beaver Creek gewonnen hat, letzte Saison. Und jetzt scheint aber so ein bisschen dieses Selbstvertrauen wieder da zu sein und er hat die Gunst der Stunde auch vor dem Heimpublikum genutzt, um da wirklich jetzt auch mal ein gutes, substanzielles Ergebnis zu fahren. Im zweiten Lauf war es die 8. beste Zeit und er war aber zwischendurch in Führung und da war Ted Ligety war sehr lange vorne, ja, im zweiten Durchgang. Mhm. Der kam mit der Startnummer 25, hat insgesamt die 4. Zeit hingelegt, aber es hat lange gedauert, also bis Stefan Luitz, bis da jemand vorbeigefahren ist und als da unten die 1 im Ziel aufleuchtet, mit einem Vorsprung von, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel es war, aber es war jetzt keine 200stel, die er vorne war, sondern ein deutlicher Vorsprung. Da habe ich den Stefan Luitz gesehen, wie ich ihn kenne, wie wir ihn auch gesehen haben zur Hochzeit seines Schaffens. Und da hat man gemerkt, so, wow, der Luitz ist wieder da. Und danach auch in den Interviews und wie er dann wieder gesprochen hat. Er hadert, er ist super ehrgeizig, hat natürlich mit sich selbst gehadert. Er wusste nicht, was ist eigentlich los, ja, weil es so überhaupt nicht lief. Im Riesenslalom in der Saison, wir hatten diesen einen parallel Riesenslalom, wo er aus dem Nichts dann Zweiter wurde, aber parallel und also richtiger Riesenslalom, nenne ich ihn jetzt mal, sind natürlich zwei Paar Schuhe und dass da endlich mal wieder die 1 aufleuchtet und dass da ein guter Vorsprung steht und dass am Ende ein Top-10-Platz mit dem 9. Platz steht, es freut mich wahnsinnig für den Stefan und das wird ihn pushen und war toll zu sehen, obwohl das Bedingungen sind. Er hat selber gesagt, die Bedingungen, die mag er eigentlich gar nicht. Ja, dieses Nasse und Milde und so weiter. Der Hang an sich kommt ihm eigentlich entgegen und der Kurs, die Kurssetzung hat auch so zu ihm gepasst. Da kann er seine Stärken schon ausspielen, aber die ganzen Verhältnisse hat er mehrmals betont, sind nicht seine, aber dass es dann trotzdem gereicht hat, hat ihn natürlich umso mehr gefreut und darauf lässt sich aufbauen. Ich hoffe, dass er das als Schritt nach vorne nimmt und der Schmied Alex, ja, bei ihm haben wir ja immer so das Thema konstant gehabt. Also er ist jetzt 13. geworden in Garmisch und beim Schmied Alex ist so, dass er unfassbar gute Anlagen hat und es oftmals zwischen den beiden Durchgängen so ein bisschen hin und her geht, ja, dass er da keine Konstanz reinkriegt. Und ja, er war jetzt 10. nach dem ersten Durchgang, 26. Laufzeit im zweiten. Er selber war auch zufrieden. Er sagt, so ganz schlecht von der Fahrt, also die reine Fahrt an sich, wenn wir die Zeit ausklammern, war es nicht. Also er war eigentlich auch wirklich zufrieden, auch mit der zweiten Fahrt. Sagt selber, klar geht da noch mehr. Wir wissen, dass noch mehr geht. Aber am Ende des Tages steht ein 13. Platz. Und das ist auch für ihn, der ja mit dem pfeifferschen Drüsenfieber, was er hatte im Sommer, auch natürlich eine schwere Saison fährt, ja, ist das dann auch ein gutes Ergebnis. Und wir haben jetzt einen 9. Platz, wir haben einen 13. Platz. Und wenn ich das mal zusammenrechne, dann sind wir noch ein gutes Stück vom 28. Platz von Manuel Feller entfernt. Sorry, Lukas, kann ich dir nicht ersparen. Also es ist ein gutes Ergebnis der beiden Deutschen, das wir hier gesehen haben. Dann hat der Herren-Techniktrainer, der Christian Schweiger, der ja ein Österreicher ist, Lukas, wie du sicher auch weißt, der hat von einem 3-Jahres-Plan für die deutschen Herren im Technikbereich gesprochen. Und er ist seit dieser Saison, ist er jetzt für die Technik Herren verantwortlich. Er war davor im Deutschen Skiverband schon in vielen Funktionen unterwegs. Er hat erst die Damen trainiert gehabt im technischen Bereich. Dann ist er zu den Herren gewechselt im Speed-Bereich. Und wir sehen jetzt, welche Früchte das eigentlich auch trägt. Und er selber sagt, er geht an solche Aufgaben heran mit einem 3-Jahres-Plan. Und er hat eine Bestandsaufnahme jetzt gemacht und er ist sehr zuversichtlich, was das Riesenslalom-Team angeht, weil die Trainingsleistungen gut sind, sehr gut sogar bei Stefan Luitz und bei Alex Schmid. Und sie jetzt anfangen und sagen, dass zum Beispiel junge Fahrer wie Fabian Graz, der war jetzt im Einsatz in Garmisch, ist mit der Startnummer 55 auf die Strecke gegangen und hat als 31. wirklich denkbar knapp um 200stel den zweiten Durchgang verpasst. So, und das ist jetzt so ein bisschen die Strategie, die man im Riesenslalom-Bereich mit Christian Schweiger an der Spitze fährt, dass man sagt, wir nehmen uns die Zeit. Ja, wir setzen vermehrt auch junge Fahrer ein. Bastian Meissen zum Beispiel hat auch schon Saison-Einsätze gehabt, ist jetzt 44. Zwar nur in Anführungsstrichen, also ist nur 44. geworden, aber der ist auch ein 96er-Jahrgang. Das heißt, sie fahren jetzt einfach die Strategie und sagen, hey, unsere zwei Besten und Erfahrensten mit Stefan Luitz und dem Alex Schmid, die müssen auf Sicht, ja, es ist tatsächlich so eine Übergangssaison auch das jetzige zu verstehen, weil wir keine WM haben, weil eben Christian Schweiger jetzt dazukommt und dass man sagt, wir wollen Luitz und Schmid wieder in so eine Position bringen, so ungefähr in dem Ergebnissegment, wie wir uns jetzt befinden und in dem Windschatten sollen genau solche jungen Leute wie Graz und wie Bastian Meissen dann sich langsam an dieses Leistungsniveau herantasten und Christian Schweiger ist sehr zuversichtlich und ich habe es gesagt, wenn er was anpackt, kommt in der Regel auch was bei rum. Also das stimmt mich schon sehr zuversichtlich, was jetzt in Garmisch passiert ist. Und dass Christian Schweiger auch, ich bin nicht aktiv auf ihn zugegangen. Er hätte mir das bestimmt schon auch erklärt. Aber es hat sich jetzt so ergeben, dass er da so dieses Konzept einfach mal so auch dargestellt hat. Und ich gehe sehr zuversichtlich raus aus diesem Riesenslalom in Garmisch.
Das klingt doch gut. Ich hoffe, so ein Konzept gibt es auch irgendwo in einem Schreibtisch beim ÖSV. eine schließende Bemerkung noch zu Garmisch-Partenkirchen. Ja. Und zwar will sich der Weltcuport für die WM 2025 bewerben. Gibt mit Saalbach, Hinterklemmer und Grand-Montana ja, zwei namhafte Konkurrenten. Und jetzt ist auch bekannt geworden, dass Garmisch-Partenkirchen sollte der WM-Zuschlag kommen, ein permanentes Stadion im Zielbereich errichten will. Da sollen dann 5.000 Leute Platz haben. Das ist dann also auch nochmal so ein Argument. Schaut's her, liebe FIS, wenn ihr uns die WM gebt, dann passiert auch etwas in der Infrastruktur für die Zukunft. Vielleicht auch noch ein Argument, das eben in der Bewerbung dann ja sicher nicht schaden kann, denke ich.
Ja, also her damit. Ich würde sie nehmen, die WM.
Ja, das glaube ich da sofort. Na passt. Ich würde sagen, die Herren haben wir erledigt. Machen wir kurze Pause und dann sprechen wir über das einzige Rennen, das die Frauen bestritten haben. Die Speedfrauen waren auf olympischem Boden zu Gast. In Sochi sind sie gefahren und wollten zwei Rennen bestreiten, aber das war relativ schnell klar, dass ja, sich das nicht ganz ausgehen wird. Und zwar gab es da mal wieder extrem viel Neuschnee, wie auch schon im letzten Jahr. Im letzten Jahr sind ja alle Rennen abgesagt worden. In diesem Jahr haben wir zumindest ein Rennen gesehen. Die Trainings wurden, wie gesagt, abgesagt wegen zu viel Schneefalls. Man hat dann probiert, das Ganze am Samstag durchzuboxen, am Samstag ganz in der Früh ein Training zu fahren und danach das Rennen. Das war auch nicht möglich. Man hat den Samstag auch streichen müssen, aber am Sonntag gab es dann mit einem Super-G doch noch ein Rennen. Die Sicht war sehr schlecht, muss man sagen. Durch diesen Neuschnee hat es ja viele Bodenwellen gegeben. Es gab unterschiedliche Schneebedingungen über die Strecke verteilt und was man auch sagen muss, mit einer Fahrzeit von 1,25 für einen Super-G doch eine ganz ordentliche Strecke, die da zurückgelegt worden ist. Während dem Rennen hat es geregnet, es hat leichte Plusgrade dann gehabt, also ganz komisch, zuerst hat es geschneit über die Woche und dann eben der Regen, aber egal wie die Bedingungen sind, ein Team im Speed-Bereich bei den Frauen ist derzeit kaum zu schlagen, muss man ganz ehrlich sagen. Federica Brignone hat den Super-G von Rosa Kutor gewonnen. Auf Platz 2 Sofia Gotcha, ihre Teamkollegin mit 20 Hundertstel Rückstand und auf Platz 3 Joanna Helen aus der Schweiz mit 34 Hundertstel Rückstand. Ja, Federica Brignone ist wirklich immer mehr die Frau der Stunde, muss man sagen, denn sie hat in den letzten Wochen tatsächlich so viele Punkte gesammelt wie keine zweite. Sie ist jetzt auch wieder auf Platz 2 im Gesamtweltcup mit diesem Sieg und sie führt einfach diese extrem starke italienische Mannschaft an. Wir haben den vierten Saisonsieg von der Federica Brignone gesehen. Und im Super-G insgesamt haben die Italienerinnen jetzt 6 der möglichen 12 Podestplätze eingefahren. Also die Hälfte ging an Italien. Und jetzt war sie schon so oft im Spitzenfeld vertreten, aber bei unserem Podcast ist sie noch nicht so oft zu Wort gekommen. Das holen wir jetzt nach. Federica Brignone, ihr Statement, ihre Bemerkung zu der Saison insgesamt und zum Rennen in Rosa Kutor.
I have to say that Super G is my favorite discipline since always. The one I prefer, the one I have more fun. And but for sure, I'm really proud about how I'm skiing this year, because normally in hills like this, normally it was not mine. I'm really good at steep parts when it's really technical, especially in Super G. And but now I'm getting better at every single race, every condition. So I'm really proud and I'm really happy about this. And for sure, Super G is amazing. Today I wanted it so bad after my fall in Bansko 5 gates to the finish. I wanted it really, really bad today.
Federica Brignone gewinnt vor Sofia Goccia und auf Platz 3 finden wir ja mittlerweile einen bekannten Namen. 28 Jahre hat es gedauert, bis Joanna Helen das erste Mal im Weltcup auf ein Podest gefahren ist. Ja, und jetzt hat sie das zweite Podest innerhalb von 7 Tagen eingefahren. Auf Platz 3 die Schweizerin. Irrsinnig gute Woche für sie liegt hinter ihr.
Brutal. Tolle Geschichte. Freut mich extrem, wer so einen Ehrgeiz und so eine Geduld mitbringt und so einen Biss hat und es sich dazu auszahlt. Und da scheint ein Knoten aufgegangen zu sein, wie man im Deutschen sagt, wenn etwas lange dauert und es dann funktioniert und dann kurz danach wieder funktioniert, dann zeigt es ja, was sie für ein Potenzial hat. Einmal in der Abfahrt in Bansko, die ja sehr anspruchsvoll ist, dann unter diesen schwierigen Verhältnissen jetzt in Rosa Kutor, in Sochi eben, diesen zweiten Podestplatz zu holen. Also Joanna Helen, du hast jetzt gerade eine Glückssträhne, wenn du uns zufällig hören solltest, weil du gewinnst auch noch den Felix der Woche von Après-Ski, dem Alpin-Podcast. Keine Einwände, oder Lukas?
Absolut, das hat sie sich verdient. Ja, sie war auf der Strecke schon eigentlich ja, ziemlich deutlich zurück, muss man sagen, hat da schon über 7 Zehntel Rückstand gehabt und dann Federica Brignone hatte sogar, obwohl sie gewonnen hat, einen Fehler dabei im Mittelstück, da hat sie nochmal aufgeholt und hat sich dann mit 34 Hundertstel Rückstand noch auf Platz 3 vorgearbeitet, also Chapeau, tolle Leistung und ja, läuft bei ihr,
beim Schweizer Damenteam auch. Ja, also wir haben 3 Fahrerinnen unter den besten 6. Ja. Sutter ist 4. geworden. Dann Lara Gut-Berami, die stabilisiert sich so langsam auch. Mhm. Ja, also mit dem 6. Platz, den sie da eingefahren hat. Also wir haben gerade natürlich die Italienerin, die das schon dominieren bei den Damen. Aber die Schweizerinnen sind im Kollektiv jetzt auch eben mit einer Joanna Helen, die da sich oben mit reinfährt, und eine Lara Gut-Berami, die sich stabilisiert, haben wir da natürlich auch eine zweite gute Mannschaft, die da mit reinkommt. Und ja, also über die Italienerin, 20 Podestplätze waren es meines Wissens nach schon in dieser Saison. Das ist ja wirklich verrückt. Also irre, da möchte ich die deutsche Bilanz, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber das sind wir ja Lichtjahre von entfernt. Also ja. Da ist wirklich ein Team, ein Kollektiv zusammengewachsen. Was ich auch wirklich auffällig finde, ist auch diese Altersstruktur, die wir haben. Ja, Federica Brignone ist 90er-Jahrgang, Sofia Goccia, die zweite wurde, ist 92er-Jahrgang. Dann haben wir eine Elena Cortoni, die ist 91er-Jahrgang. Francesca Marsaglia ist 90er-Jahrgang. Wir haben hier eine goldene Generation, die jetzt gerade dann auch so richtig das abgrast, keine Ahnung. ihr wisst, was ich meine, was da an Arbeit geleistet wurde. Und hinten dran fahren dann eine Nicole Delago oder eine Marta Basino, die jünger sind und davon natürlich wahnsinnig profitieren. Ja? Mhm. Also das ist eine Generation, mein lieber Freund, das kann sich sehen lassen.
In der Super-G-Gesamtwertung führt jetzt Federica Brignone 216 Punkte und es geht extrem eng her, weil bis auf Platz 8, dort liegt Nicole Schmidhofer, sind es gerade mal 90 Punkte Abstand. Also da haben mindestens noch 8 Läuferinnen die Chance. Wir haben jetzt 4 Super-Gs gesehen, 7 gibt es insgesamt, 3 stehen noch auf dem Programm. Da spitzt sich dieses Rennen zu und da geht es wirklich um alles. Und in diesem Rennen, Tobias, ist ja auch eine Deutsche vertreten, die auch schon das rote Trikot hatte in dieser Saison, nämlich Vicky Rebensburg. Mhm. Wie ist es ihr gegangen bei diesem Rennen?
Die Vicky hat eine sehr gute Fahrt gezeigt. Also 8. Platz täuscht jetzt so ein bisschen. Sie hat einen entscheidenden Fehler gemacht. Und zwar oben im Flachen hat sie einen dicken Bock gebaut. Aber sie war vorher super schnell unterwegs, hat dann diesen Fehler, mit dem sie extrem viel Tempo verliert, ist aber dann trotzdem noch so in der Lage, unten noch Zeit rauszuholen. Und sie selber war sehr zufrieden mit ihrer Fahrt. Ich bin es ehrlich gesagt auch. Und ja, lass die Vicky mal da so hinten jetzt ein bisschen nicht mehr in der Favoritenrolle. Sie hat das Trikot auch nicht mehr, aber sie ist jetzt Attacke gefahren. Das ist bei ihr immer ein gutes Zeichen, wenn sie das Selbstvertrauen hat und riskiert. Und ja, darauf lässt sich aufbauen. Wenn auch nur in Anführungsstrichen der 8. Platz steht, war die Fahrt bis auf diesen Fehler war sie wirklich gut. Ich weiß, Fehler gehören halt auch dazu und wer sie macht, der fährt dann halt nicht unter die Top 3, aber die Ansätze nach diesen ganz schwierigen Wochen und nach dem Wochenende zum Vergessen in Bansko war das ein ganz klarer Schritt nach vorne. Deswegen bin ich da zuversichtlich. Dann lass mich die Deutschen noch kurz abschließen. Veronique Ronick hat eigentlich auch ein gutes Ergebnis gezeigt, wie ich finde. Sie hat 2 Kreuzbandrisse gehabt. Sie muss sich da natürlich auch wieder rankämpfen an die ganze Geschichte. Und ja, da ist ein 18. Platz ein gutes Ergebnis. Dieses Top 20, dieser Bereich ist auch das, wo sie sagt, dass sie da reinfahren will, auch regelmäßiger. Und der 18. Platz ist da gute Sache. Patricia Dorsch, Michi Wenig haben leider sind ausgeschieden. Und die Kira Weidler, die war schwer erkältet, die ist gar nicht an den Start gegangen. Und wir wissen, dass wir jetzt nächste Woche mit dem Rennkalender in Garmisch dann auch zu Gast sind. Und da ist sie letztes Jahr aufs Podest gefahren in der Abfahrt. Mhm. Und dass man sagt, unter diesen ganzen Gesamtumständen, Zusammenhängen mit einer schweren Erkältung, was soll sie da jetzt eine Fahrt im Super-G, was ja eh nicht ihr Spezialgebiet ist, was soll sie da an den Start gehen? Richtige Entscheidung, Kira soll sich regenerieren und ich hoffe, dass sie dann in Garmisch wieder fit ist, wo ja dann auch, darüber wird jetzt auch noch entschieden, ich weiß nicht, ob es schon durch ist, dass ein Rennen aus Rosa Kutor nachgeholt wird.
Genau, das hört man, es ist noch nicht fix, vielleicht ist es schon fix, wenn ihr diesen Podcast hört, ja. Sie bemühen sich darum, dass am Freitag schon die Abfahrt auch nachgeholt wird. Ja.
Du, und dann hast du natürlich, mehrere Chancen als Kira Weidle.
Also, ja, klar. Mal schauen, da ja die Piste bei den Herren jetzt auch nicht perfekt war, die Bedingungen in Garmisch jetzt auch nicht perfekt sind, aber es wäre natürlich schön aus deutscher Sicht, wenn es noch ein weiteres Heimrennen gibt. Ja. Ich würde jetzt übernehmen, Tobias, und kurz über die Österreicherinnen sprechen, weil da schauen wir auch ein bisschen neidisch auf die Italienerinnen, die eben 6 von 12 Podestplätzen geholt haben. Bei den Österreicherinnen sind es überraschenderweise noch 0 im Super-G. Ja. Und das bei einem Team, wo Nicole Schmidhofer, Ramona Siebenhofer, Stefanie Venier dabei sind, unter anderem, ist das schon ein bisschen überraschend. Stefanie Venier, die beste Österreicherin, auf Platz 5 gelandet mit 55 Hundertstel Rückstand. Ramona Siebenhofer war auch krank, die ist auch ausgefallen, also die ist nicht an den Start gegangen. Anna Veit ist irgendwie so ein bisschen der Lichtblick, Platz 7, siebte ist sie geworden. Sie sagt dann selber, sie kriegt immer mehr Freude am Skifahren zusammen, also da zeigt die Kurve auf jeden Fall nach oben. Das ist sicher die erfreulichste Personalie derzeit im ÖSV-Team. Und ich habe natürlich einen Blödsinn gesagt, Ramona Siebenhofer ist gefahren. Ich kann mich jetzt sogar wieder an ihre Fahrt erinnern. Da hat sie einfach extrem viel Zeit verloren, hat aber sogar Punkte gemacht, weil es waren 44 Läuferinnen am Start. Und 12 sind nicht ins Ziel gekommen. Eine ist nicht gestartet mit der Kira Weidle. Eine ist ohne Weltcup-Punkte geworden. Ramona Siebenhofer als 29. noch 2 Weltcup-Punkte bekommen. Aber insgesamt natürlich, die Erwartungen Erwartungshaltung ist gestiegen. Wir erinnern uns, letztes Jahr haben wir am Ende des Jahres 3 Österreicherinnen am Abfahrtsweltcup-Podest gehabt. Die Ansprüche sind sehr hoch und ja, es läuft noch nicht so recht zusammen. Sie haben auch immer wieder Probleme, wenn die Sicht eben nicht ideal ist, wenn die Strecke kürzer ist. Gut, das war diesmal nicht so im Super-G. Wenn die Bedingungen nicht ideal sind, dann tun sich die Österreicherinnen ein bisschen schwer. Und das ist mittlerweile schon ja, ein bisschen auffällig, würde ich sagen. Gut, und ja, wir haben nicht so viele Starterinnen gehabt, unter anderem, weil Petra Vlhová, Michaela Schifrin und aber auch Michelle Giesin dieses ganze Wochenende ausgelassen haben. Die haben sich sicher ein bisschen Stress auch erspart mit der ganzen Warterei, bis dann am Sonntag doch gefahren worden ist. Rosa Kurtor insgesamt scheint nicht auf im provisorischen Weltcup-Kalender. Bis zur Saison 2022-23 gibt es diesen provisorischen Kalender schon. Und da jetzt die letzten 2 Jahre so große Probleme waren, sind natürlich nicht die besten Karten für Sochi, für dieses Wochenende. Ist auch recht nah am Meer, da sagt man dann auch, dass da gibt es immer wieder auch Probleme mit Nebel. Eben, das ist alles, das hat auch ein bisschen geografische Gründe, das kann man gut erklären und das ist auch relativ gleichmäßig so. Deswegen, ja, wie gesagt, ob wir dort so bald wieder Weltcuprennen sehen, ich bezweifle es, ja. Genau. Gut, Tobias, willst du noch was sagen zu dem Rennen in Sochi? Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, wir machen nochmal eine kurze Pause und werfen uns dann mit den wichtigsten News hinaus. Die Männer sind aus Garmisch-Partenkirchen abgereist, jetzt kommen die Frauen. Wir haben schon darüber gesprochen, vielleicht gibt es am Freitag schon eine Abfahrt. Ganz sicher soll es am Samstag eine Abfahrt geben und am Sonntag soll ein Super-G folgen. Das ist so das Programm für das kommende Wochenende bei den Frauen. Die Herren, da geht es wieder ja, auf die Technikseite. Chamonix ist Schauplatz bei den kommenden Rennen. Und zwar soll es da am Samstag schon einen Slalom geben. Und dann sehen wir am Sonntag mal wieder ein Parallel-Event. Es soll ein Parallel-Riesenslalom gefahren werden. Das ist so das Programm fürs kommende Wochenende. Wir haben also 4, vielleicht aber auch 5 Weltcuprennen vor uns. Tobias, du hast auch noch Neuigkeiten.
Ja, es sind, was heißt Neuigkeiten, aber mir fällt auf, dass ich den Marcel Hirscher immer mehr im Motorsport sehe.
Mm,
der,
stimmt.
Der fährt jetzt bei den ein oder anderen Events, fährt er mit. Und also ich hab jetzt auch, kenne mich auch nicht so gut aus, außerhalb der Formel 1 im Motorsport. Aber ich sehe ihn bei Facebook und bei Twitter, sehe ich ihn regelmäßig in Rennautos sitzen. Und das ist ein Punkt, den man tatsächlich vielleicht mal beobachten können. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt, Lukas, ob er da eine zweite Karriere anstrebt. Ich meine, wir haben ja mit Luc Alphand ein Beispiel, dass ein alpiner Top-Athlet dann auch am Ende ein Spitzenathlet im Rallye-Bereich wurde. Und wir wissen alle, wie ehrgeizig Marcel Hirscher ist. Und dass er schon einer ist, glaube ich, der diesen Adrenalinkick auch braucht. Und Mai, wenn dein Leben immer nur Ski-Alpin war und dir irgendwann Fahrt wird und du an sowas gefallen findest, Red Bull ist da natürlich auch ein Punkt.
Die können den Kontakt herstellen, ja,
genau. Absolut. Also mir ist es nur aufgefallen und vielleicht klemmen wir uns da irgendwann in der Sommerpause auch mal dahinter und schauen wir mal, ob da irgendwas, ob eine zweite Karriere bei Marcel Hirscher ansteht und aus der Skination Österreich, jetzt wo nicht mehr so viel zusammenläuft, dann irgendwann die Rallye-Nation Österreich wird wegen Marcel Hirscher.
ja, du hast recht, Hans Knaus ist ja auch dann im Rennauto gesessen, Franz Klammer ist DTM gefahren, das vergessen auch viele. Wir haben ja, gut, wenn wir den Wintersport ein bisschen erweitern, Sven Hannawald natürlich, Adam Mauisch ist sogar, glaube ich, auch die Rallye Dakar gefahren, also die haben alle ja, ein bisschen Lust dann drauf auf den Motorsport. Und es ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber so viel ich weiß, ist Marcel Hirscher bei einem Motorsport-Event in Zell am See gefahren. Eben, das war auf Schneeuntergrund, gell? Da ist er ja mehr oder weniger mit so einem Rallye-Auto gefahren. Jetzt weiß ich nicht, ob das so eine gesponserte Geschichte war mit Audi, wenn mich nicht alles täuscht, ist er Partner von ÖSV, oder ob das wirklich einfach zur Gaudi war. Ja? Also ich habe dann auch gesehen, Sport am Sonntag, das ist eine große traditionelle Sportsendung in Österreich, jeden Sonntag, wie der Name schon sagt, gell? Hättest du jetzt nicht gedacht.
Nein,
da hat er ein bisschen ein ausführlicheres Interview gegeben, dem Rainer Pariasek, das habe ich aber ehrlich gesagt verpasst. Vielleicht hat er da auch ein bisschen was gesagt dazu. Ja, vielleicht. Er ist ja auch gut befreundet mit Matthias Waldner. Das ist ein Motocross-Fahrer. Mit dem ist er schon langjährig befreundet. Ist auch schon in Spielberg im vergangenen Sommer oder in der Vergangenheit auf jeden Fall ein paar Runden gefahren mit einer Motorradmaschine. Also der ist auf jeden Fall dem Motorsport nicht abgeneigt, das stimmt.
So, ja, dann bleiben wir doch mal dran.
Genau.
Und jetzt, ja, ist noch nicht so alt die Nachricht und ist eine wirklich furchtbare Nachricht, mit der wir jetzt die Sendung beschließen, Lukas.
Genau so ist es. Und zwar kurz vor der Aufnahme hat uns die Nachricht ereilt, dass der Vater von Michaela Schifrin, Jeff Schifrin, verstorben ist. Er war 65 Jahre alt, er war Anästhesist und er war vor allem sehr häufig zu sehen im Weltcup als Betreuer von Michaela Schifrin. Ich habe ihn da auch in Lienz erst Ende Dezember noch im Zielbereich von Lienz stehen gesehen und wie er sich auch um die Michaela Schifrin kümmert. Jetzt hat Michaela Schifrin diese Meldung erst vor wenigen Stunden, eigentlich am Montag am Abend, bekannt gegeben auf ihren sozialen Netzwerken. Ihre Familie ist natürlich sehr erschüttert und wir können uns da, glaube ich, nur auch anschließen den vielen Nachrichten, die sie schon bekommen hat, mit unserem tiefsten Mitgefühl und unseren Kondolenzen zu diesem traurigen Todesfall. Und mit dieser traurigen Nachricht wollen wir auch diese aktuelle Sendung von Après-Ski beschließen.